Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr und natürlich schon mal viel Erfolg für die kommende Angelsaison und freue mich, dass ihr wieder reinhört, dass ihr dabei seid. Und wir hatten ja noch ein Thema offen, was ich euch das letzte Mal schon angekündigt hatte, und zwar das große Thema Kajak. Ich habe im Jahr 2025 da meine ersten Gehversuche gemacht, habe viel Erfahrung gesammelt, weil ich wirklich damit regelmäßig unterwegs war, an vielen verschiedenen Gewässertypen, und möchte euch so ein bisschen da mal mitnehmen. Allein mal Vorteile, aber natürlich auch die Nachteile. Den Nutzen möchte ich euch gerne da mitgeben, um für wen das eventuell was sein könnte oder auch nicht. Denn bei mir habe ich ja den riesen Vorteil, ich selber habe das nie in Erwägung gezogen. Das ist schon mal das Erste. Ich habe immer ganz normal vom Boot aus gefischt, hauptsächlich in Italien dieses aktive Angeln, also dieses Vertikalangeln da gemacht mit E-Motor und so weiter, und habe irgendwann mal so am Rande mehr oder weniger kam dann mal dieses Thema Billyboote auf. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da gab es da wie so einen Trend, und dass es dann auch verschiedene Hersteller gab, die auf den Markt gebracht haben und so weiter. Das ist mittlerweile wahrscheinlich so um die 10 Jahre her. Habe ich aber immer vor mir hergeschoben. Ich habe auf diesem Billyboot zweimal gesessen. Das war damals für so eine Fishing Master Show. Das ist lang her. Und da konnte ich mal so ein bisschen reinschnuppern, ohne mir das kaufen zu müssen. Und das ist bei mir relativ schnell damals wieder an Akta gelegt worden. Hat eigentlich mehrere Gründe gehabt. Zum einen, damals, wo das gerade hochgekommen ist, war ja diese Option mit dem E-Motor noch gar nicht gegeben. Das heißt, man konnte damals nur wirklich mit der Beinkraft überhaupt vorankommen. Und das, fand ich Katastrophe. Ganz geringe Geschwindigkeit, gerade wenn da ein bisschen Wellengang war, war das eigentlich dann schon rum. Dann hat man immer mit dem Bein im kalten Wasser gesessen und so weiter. Und dadurch ist das bei mir nie wirklich hochgekommen, dass ich gesagt habe, ich hole mir jetzt ein Billyboot und vertiefe diese Fischerei mal. Dann bin ich ja zu der Firma Zeck, und irgendwann haben die Muster gehabt. Und die ersten Muster waren damals aufgebaut, weil der Carsten das relativ viel gemacht hat und unser Produktmanager, der Chris Enders, damals noch mit diesen Kunststoff-Kajaks, also diesen Plaste-Kajaks. Und wo ich da zum Meeting war, habe ich mir das mal angeguckt und natürlich auch dann gesehen, wohin da die Reise gehen soll mit dem aufblasbaren Modell. Und das, wie gesagt, ist ja mein Riesenvorteil. Ich muss mir das nicht kaufen, um zu probieren, ob das was für mich ist. Auf jeden Fall kam das dann irgendwann mal auf den Markt und ich konnte mir das mal angucken auf der Messe und so weiter. Ja, und jetzt stand quasi 2025 das mal an, zu probieren. Und wenn das nicht für mich was gewesen wäre, hätte ich es wieder zurückgeschickt. Und da habe ich gesagt, da bin ich echt mal gespannt drauf, weil mir da sofort einige Gewässer einfallen bei mir in der Heimat, was so meine Hausgewässer sind, beziehungsweise wo ich regelmäßig unterwegs bin, große Stauseen, Tagebauten und so weiter. Und dahingehend habe ich dann im Frühjahr 25 mein erstes Kajak da mal bekommen. Und wie gesagt, eigentlich mit der Option, das ein paar Mal zu nutzen und dann gleich eigentlich wieder zurückzuschicken, beziehungsweise erstmal zu sehen, ob das was für mich wäre. Und da wollen wir als erstes mal reingehen. Dieser Unterschied zum aufblasbaren Modell beziehungsweise zum Festrumpf. Und da gibt es natürlich diesen Riesenunterschied, ist das Packmaß, die Packnorm. Das sollte jeden einleuchten. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 3 Luftkammern habe, lasse da die Luft raus, muss alles aufbauen, klar. Also sprich Stuhl, diese ganzen Schienen, den Antrieb und so weiter, das muss ich alles separat auf- und abbauen. Habe aber den Vorteil natürlich, dass ich ein ganz geringes Packmaß habe, also für das Kajak jetzt, das Tasker-Kajak, das sind insgesamt 3 Taschen, wo ihr alles zusammen habt. Und diese Taschen sind wirklich nicht groß, also das ist überschaubar. Und mittlerweile, weil ich es ja auch nur oft auf- und abgebaut habe, brauche ich entspannt, wirklich von dem Punkt, wo ich es aus dem Auto tue, bis zu dem Punkt, wo ich dann drauf sitze, 25 Minuten. mit Aufblasen, mit den ganzen Stangen, mit dem Antrieb, mit der Lenkung und so weiter, brauche ich 25 Minuten, entspannt, erhitze ich mich nicht, pumpe das auch mit der Hand auf, also ich habe keinen Kompressor oder so, weil ich das auch sinnlos finde, also das Aufpumpen kostet die wenigste Zeit, braucht ihr nicht, von daher die mitgelieferte Pumpe reicht für mich vollkommen aus. Und das ist natürlich der erste wesentliche Unterschied zum Festrumpf-Kajak. Der zweite ist, bei vielen Festrumpf-Kajaks ist die Kippstabilität eine andere, weil die schmaler sind sehr oft. Ihr sitzt da meistens natürlich auch relativ hoch schon, dass das ein Vorteil ist. Aber alles, was einen Vorteil hat, hat halt auch wieder Nachteil. Bei den aufblasbaren Modellen war ich zum Beispiel an einem See unterwegs letztes Jahr, wo die Uferpartien viel Gras hatten. Und da gab es auch ganz viele Flachwasserpassagen. Und da kommt ihr mit dem Antrieb nicht durch. Das ist halt so ein Punkt, wenn ihr ein reines Kajak dann habt, zum Festrumpf, was ihr nur rudert, ist das eher geeignet wirklich erstens mal für flache Gewässer, wo ihr nur rudern könnt, weil der Antrieb, der braucht natürlich auch eine gewisse Tiefe. Also so 50, 60 Zentimeter braucht ihr da schon Wassertiefe, um das überhaupt nutzen zu können, und es muss sauber sein. Sobald ihr mit dem Antrieb irgendwo reinfahrt, ein bisschen Gras reicht da schon aus, kommt ihr nicht mehr voran. Also ihr tretet euch dann Wolf und das geht überhaupt nicht. Also von daher, wer viel am sehr flachen Gewässern unterwegs ist, für den ist es eher was vom Vorteil, so ein Festrumpf-Kajak dann zu nehmen und dann eben wirklich das nur zu rudern. Vorteil wiederum ist, bei den Tasker-Kajak, ich kann da drauf stehen und kann das auch im Stehen rudern. Und wenn ich im Stehen ruder, habe ich halt den Vorteil, dass ich eine etwas erhöhte Position habe wie im Sitzen und kann dadurch auch ein bisschen besser vorausschauen. Gerade bei so flachen Gewässern wie da, wo ich unterwegs war, konnte ich wirklich ja viele Uferpartien mir angucken. War damals sogar erschrocken, dass ich so wenig Fisch gesehen habe. Also die konnte ich an der Hand abzählen, Weißfische überhaupt. Das fand ich aber vom Vorteil durch diese erhöhte Position und dass das dann halt wirklich kippstabil ist. Aber das sollte man immer erstmal so bedenken, dass diese ja, Festrumpf-Kajaks auch bei sehr viel Steinen im Gewässer, wenn ihr wirklich viele Packungen habt und so weiter, Kies und so weiter, Muschelbänke, da ist natürlich so ein Festrumpf-Kajak, wo ich das wirklich ja, einfach drüber ziehen kann, auch mal ans Wasser ziehen kann, natürlich robuster und dementsprechend auch langlebiger wie so ein Kajak. Das ist ein PVC-Gewebe, ähnlich wie beim Schlauchboot, ist auch dieselbe Stärke. Und von daher, da muss man dann schon aufpassen. Auch mit der Handling beim Fisch, beziehungsweise beim Reinziehen vom Fisch und so weiter, habe ich mir auch schon ein Loch zugezogen, von daher. Und das Loch habe ich mir aber selber nicht beim Fisch, sondern ohne Fisch zugezogen. Das ist halt auch immer so ein Punkt. Ich habe das ja viel genutzt für dieses pelagische Angeln mit der Live-Technik und dahingehend hatte ich immer ja so 200 Gramm Blei und habe immer die Montage quasi liegen. Die Rute liegt bei mir quasi auf der Lenkung, die rechts am Sitz befestigt ist, und da liegt die Rute und die Spitze liegt dann quasi vor mir auf dem Schlauch und der Köder auch. Und wenn ich das eben hochnehme und die 200 Gramm und spitze Haken, ja, könnt ihr euch eins und eins zusammenzählen, habe ich mir selber den Haken dann in diese Luftkammer hineingehauen, war ein dünnes Loch, habe ich schnell gefunden, konnte es flicken, das war kein Problem, aber das ist natürlich auch ein Unterschied dann zum Festrumpf, ganz klar. Von daher, da muss man schon ein bisschen aufpassen und sollte auch so ein bisschen im Vorfeld, falls man das überhaupt machen möchte, mal so ein bisschen abwägen, ja, welche Gewässertypen sind da für mich überhaupt prädestiniert, wo will ich das hauptsächlich einsetzen. Hat alles Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, so ein bisschen bin ich eigentlich eher bei dem Vorteil von dem aufblasbaren Modellen, weil es halt vielseitiger nutzbar ist. Und da kommen wir gleich nochmal zu den Vorteilen. Das allererste ist, ihr braucht keine Bootsanmeldung. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie einen Bootsführerschein machen oder dies oder jenes. Ihr kommt an ganz vielen Gewässern, wo der Verbrenner verboten ist, super aus. Ihr könnt große Strecken damit fahren. Also ich habe viele Tage gehabt, wo ich in mein GPS erschrocken war, dass ich im Durchschnitt zwischen 10 bis 11 Kilometer am Tag damit gefahren bin und das entspannt. Das sehe ich als Riesenvorteil an. Ihr braucht keine Lagerhalle, um das zu lagern. Ihr braucht keinen Bus, um das zu transportieren. Wie gesagt, das sind drei große Taschen. Normaler Kombi reicht da vollkommen aus, Golfklasse in der Größe. Und da kriegt ihr das ohne Probleme weg. Ihr seid nicht angewiesen auf irgendwelche Trailerstellen bzw. auf Krananlagen, um ein Boot reinheben zu müssen. Ihr braucht keine Steuern für einen Trailer. Ihr habt dadurch ganz wenig Kosten und ihr kommt überall ins Wasser. Und selbst wenn ihr ganz so zugewachsene Uferpartien habt, selbst da ist es auch mal möglich, das unmittelbar im Wasser aufzubauen bzw. auch wieder abzubauen, weil ich das jetzt auch mehr wie einmal hatte, dass ich so Gewässerpassagen hatte, wo ich dann raus wieder bin und dann hole ich mir nur die Taschen aus dem Auto und kann das auch mal ohne Probleme mal eine steile Böschung hochtragen, weil es nicht schwer ist. Und in diesen drei Taschen, da habe ich mittlerweile alles drin, auch eine Rettungsweste, das Echolot, den Akku nehme ich dann noch separat mit der Fotokiste und dann habe ich das wirklich mit dreimal Laufen wieder weg. Und das sehe ich als riesen Vorteil, allein schon gegenüber so einem Schlauchboot. Klar, beim Schlauchboot habe ich dann wiederum den Vorteil, ich kann einen Benziner dranhängen, gerade für strömende Gewässer, dass ich da eben auch wirklich große Strecken zurücklegen kann. Aber ihr habt natürlich wiederum den Nachteil, ihr braucht eine Zulassung, gerade an solchen Gewässern. Ihr müsst diesen Benziner erstmal irgendwo hintragen, denn dann bringt euch auch ein Fünfer nichts, weil dann kommt ihr auch nicht ins Gleiten, also braucht ihr dann schon mal mindestens 10, lieber 15 PS. Der wiegt dann ganz schnell mal 50 Kilo. So, und den dann irgendwo eine Böschung hoch, runter zu tragen. Und das vor allen Dingen, das kommt dann ja noch dazu, was ich viel gemacht habe, jeden Tag. Ich habe mir dann jeden Tag jetzt erst in der letzten Tour, wo ich im Winter unterwegs war, jeden Tag ein anderes Gewässerstück rausgesucht. Da war ich auch am Fluss unterwegs und das geht dann wirklich ohne Probleme. Und wie gesagt, 25 bis 30 Minuten entspannt, in Ruhe, auf- und abgebaut. Und deswegen, das ist für mich definitiv ein riesen Vorteil. Unter anderem auch einer der Hauptgründe, warum ich das nicht mehr zurückgeschickt habe. Nachteile hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt. Das ist natürlich, wenn ihr mit dem Antrieb fahrt und es ist viel Gras im Gewässer, kommt ihr nicht voran. Das ist wirklich so ein Punkt, das müsst ihr bedenken. Wie gesagt, ihr könnt das dann noch rudern, auch im Stehen, weil durch diese drei Luftkammern ist es wirklich sehr kippstabil. Also ich bin damit ohne Probleme im Stehen und ich habe ja nur auch 100 Kilo und habe mich nicht einmal unsicher gefühlt. Aber auch hier wieder erstmal mein Tipp, wenn ihr sowas machen wollt, tastet euch da langsam ran. Das habe ich auch gemacht. Ich war erst an so kleinen Seen unterwegs, wirklich kleine Gewässer mit 2 Hektar Gewässergröße, wo keine Strömung ist, wo der Wind überhaupt nicht so die Kraft hat wie an einem 1000 Hektar See, um da mal eine Welle aufzubauen und so weiter. Von daher, da habe ich mich so ein bisschen rangetestet und konnte so meine ersten Erfahrungen sammeln. Und das ist, wie gesagt, unterm Strich für viele Angler wirklich vom Vorteil. Ihr seid flexibel, ihr braucht nicht irgendwelche extra Lizenzen mit Bootsführerschein, ihr braucht keinen Bootstrailer, ihr braucht keine Trailerstellen. Ja, ihr seid einfach flexibel, ihr könnt das einpacken, könnt das in den Heizungskeller zum Beispiel lagern und seid so fertig. Natürlich, alles was Vorteile hat, das hatte ich euch auch schon ganz kurz erzählt, mit diesen Luftkammern, da müsst ihr wirklich aufpassen, das geht schneller, wie man dann denkt, dass man sich da mal einen Haken reingerammt hat. Natürlich ist alles zu flicken, ganz klar, aber da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich möchte aber auch nochmal von Nachteil eingehen, wo ihr wirklich so ein bisschen aufpassen müsst und das möchte ich euch gerne mitgeben. Das allererste ist, wenn ihr das bekommt, müsst ihr euch den Antrieb selber zusammenbauen. Und da habe ich gleich natürlich wieder so einen Kapitalfehler gemacht und habe es wieder falsch rum verstanden, wie es eigentlich ordentlich erklärt ist. Und zwar das richtige Pedal an den jeweiligen Antrieb zu montieren, weil das so Schrauben sind, die sich ja so gegenkontern. So, und das habe ich natürlich falsch rum gemacht, aber wann fällt einem sowas auf? Draußen, wenn man auf dem Wasser ist. Und so war es bei mir auch, absolut die Katastrophe. Ja, ein paar Kilometer zurückgelegt und dann habe ich mir quasi selber dieses Gewinde abgedreht. So, und dann stand ich da mit meiner guten Laune, es war der 2. Tag von meinem Urlaub und bin nirgendwo mehr hingekommen. Natürlich, ein Ruder ist dabei, aber damit große Strecken zu machen, das ist fast nicht möglich. Natürlich komme ich noch ein Stück weit voran, aber wenn da Wind ist, beziehungsweise noch Strömung, ist das auch rum. Also von daher, das ist wirklich wichtig, wenn ihr das bekommen solltet. Achtet darauf, das wirklich ordentlich zusammenzubauen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich hoffe, es ist mittlerweile geändert, aber ich hatte da mit Carsten auch schon Kontakt. Das ist die Lehne von dem Stuhl. Die könnt ihr euch einstellen mit so Gurten. Der Stuhl ist ja relativ hoch, also ihr habt sogar eine sehr angenehme Sitzposition. Auch kleiner Tipp dazu, ich habe immer ein Kissen unter mir liegen. Also ich sitze nicht nur auf den reinen Stuhl. Das ist eindeutig angenehmer. Aber diese Bänder für den Stuhl finde ich wirklich Katastrophe. Und ich weiß, dass es viele Nutzer gibt, die das ähnlich kritisiert haben. Das reißt euch, dann sind so Karabiner dran. Die biegen teilweise auf und so weiter, weil da natürlich auch Druck drauf ist, weil wenn man sich da mal wirklich reinlegt ins Zeug, bei viel Strömung, viel Wind, ich war bei Windgeschwindigkeiten von 30 km/h auf dem See mit 1000 Hektar, da hatte ich über einen halben Meter Welle und da muss ich schon mal Gas geben, um da überhaupt noch vorwärts zu kommen. Es geht, natürlich ist es dann viel anstrengender wie bei Windstille, sollten jeder einleuchtend sein, aber der Druck auf diese eigentliche Lehne wird dadurch natürlich ja höher, wie als wenn ich entspannt rede. Und da hatte ich es mehr wie einmal, dass mir diese Bänder gerissen sind. Und ich habe das dann so gemacht, ich habe mir links und rechts das quasi gesichert nochmal mit einem separaten dünnen Seil. Das sind Seile, die ich auch für den Anker nehme. Schlagt mich jetzt nicht tot wegen der genauen Stärke, aber ein relativ dünnes Seil, ordentliche Seile, was auch nicht dehnt, und habe das separat festgebunden, die Lehne. Und habe ein überstehendes Stück gelassen mit so circa 2 Meter, dass ich quasi direkt mit dem Stuhl verbunden bin. Wenn ich aufsteige, habe ich natürlich immer eine Schwimmweste an und die wird ja vorne an der Brust zugemacht. Und da habe ich an das Ende von dem Seil quasi von dem Gurt, der die Lehne auch sichert, einen kleinen Karabiner, und da hänge ich mich direkt an. Hat natürlich den Vorteil bzw. den Hintergedanken, falls ich wirklich mal ins Wasser falle und ich habe Badstiefel an, eventuell eine Badhose, wie auch immer, dass ich natürlich nicht reinstürze und das Kajak treibt dann ab und ich komme eben nicht mehr schnell hingeschwommen. Kann ja natürlich auch mal im Herbst passieren, im Winter, wie auch immer. Und da ist halt der Vorteil mit so einem kurzen Seil, das Kajak ist immer bei euch fest oder ihr immer am Kajak. Und dann könnt ihr euch wieder ranziehen, wieder draufklettern. Deswegen habe ich das so gemacht. Das ist wirklich so ein Punkt. Ich hoffe, dass das mittlerweile an ACTA gelegt worden ist, diese Problematik. Aber für all diejenigen, die das selber dann mal reinschnuppern wollen, gleich hier der Hinweis, das war bei mir wirklich eine der größten Schwachstellen, diese Lehne für den Stuhl. Von daher ein dünnes Seil links und rechts festgeknotet oben und unten und dann passiert euch das nicht. Ja, und dann die Einsatzzwecke will ich mit euch mal durchgehen. Wie gesagt, ich habe mich da erstmal so ein bisschen rangetastet an einem kleinen See, wo ich das mal getestet habe, bin da rumgefahren, habe mal die Spinnrute genommen und so. Ihr könnt auch im Stehen die Spinnrute nutzen. Das ist alles kein Problem. Ihr habt eine Hauptkammer, wo auch der Stuhl drauf ist und links und rechts 2 kleine und dadurch kippt das nicht. Und zum Beispiel jetzt mal bei mir im Verhältnis, wie gesagt, ich wiege 100 Kilo und da ist es halt so, wenn ich auf einer Seite stehe und das Gewicht verlagere, läuft gerade so Wasser über dieses Kajak drüber. Also dann ist quasi dieser Schlauch unterhalb der Wasserkante. Aber dann stehe ich auf einer Seite und es kippt trotzdem nicht. Also von daher, da bin ich mega zufrieden. Das macht man natürlich nicht beim ersten Mal, aber so bei einem schönen Sommertag, wenn man das ein paar Mal genutzt hat, kann man sich da immer mehr mal rantasten und dann merkt man wirklich, wie kippstabil das ist. Auch beim Fisch reinziehen und so weiter ist das absolut, sicher. Also ich habe da nie einmal das Gefühl gehabt, um Gottes Willen, jetzt gehe ich unter. Nicht einmal. Also auch bei Regenschiffsverkehr, wo ich jetzt im Winter unterwegs war, wo große Schiffe, so 20 Meter an mir vorbeigefahren sind. Allein schon durch den Antrieb, ich habe mich da immer sicher gefühlt, dass ich mit leichten Trittbewegungen das Kajak gehalten habe. Auch, dass ich den Sog gar nicht gemerkt habe, was so ein großes Schiff dann verursacht hat. Also von daher, das hat mich überzeugt und das ist für mich wirklich ein Vorteil. Natürlich, ein weiterer Nachteil, was ihr habt, gerade als Welsangler, ist, was mache ich mit dem Fisch, wenn ich den habe? Das ist so ein Punkt, die unbegrenzte Freiheit ist natürlich, ihr seid alleine da drauf. das ist sowohl ein Vorteil, aber kann man auch zum Nachteil sehen, ihr habt nie einen Angelpartner da dabei. Das heißt, ihr seid immer auf euch allein gestellt. Natürlich ist was anderes, wenn ihr noch einen Freund dabei habt, der es ähnlich nutzt, also der auch ein Kajak hat, beziehungsweise ein Bellyboot, Schlauchboot, wie auch immer, dass man sich dann da auch mal hilft, allein vom Bilder machen, falls mal irgendwie was anderes sein sollte. Das ist ein Vorteil, klar, wenn ich dann immer zu zweit bin. Ballerangeln ist sehr oft Teamarbeit, gerade dann beim großen Fisch. Und das ist für mich mittlerweile wie so ein kleiner Nachteil, weil ich wirklich in dem Moment, wo der draufhängt, gar nicht weiß, was ich damit mache. Ich habe dann immer schon geguckt, ich sag mal so, Fische, es kommt immer so ein bisschen auf euch natürlich an. Wo seid ihr unterwegs, welche Fischgrößen und so weiter. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, ihr kommt mit dem Kajak auch an sehr große Fische ran. Und so ein Fisch so ab 1,70, 1,80 bis zu 2 Meter plus minus, den händel ich noch kurz auf dem Kajak. Den ziehe ich mir seitlich drauf, dann liegt er quasi genau neben dem Stuhl. Da hake ich den ab und habe meistens mittlerweile, da können wir auch nochmal ganz kurz das dann anreißen, so eine 360-Grad-Kamera mir dafür gekauft, um eben einen Blickwinkel zu haben in alle Richtungen und dass ich einen großen Ausschnitt habe. Diese Action-Cams sind dafür wirklich besser. Ja, weil wie gesagt, wenn ihr allein seid mit einer normalen Action-Cam, reicht dieser Weitwinkel nicht aus, um sowohl den Angler drauf zu bekommen, aber eben auch mal eine Route, das Geschehen außenrum. Und von daher habe ich mir jetzt sowas gekauft. Bin ich bei dieser Fischerei wirklich super zufrieden, weil ich halt ganz viele verschiedene Blickwinkel mir rausschneiden kann, kann das so schaffen, selbst mit einer Kameraperspektive im Prinzip ganz viele verschiedene Sequenzen aus einer Aufnahme zu sammeln. Also die Routenspitze kann ich dann reinzoomen und so weiter. Also das ist so ein kleiner Punkt, wenn ihr selber für euch was filmen wollt oder auch fotografieren geht ja auch, könnt ihr eben mit so einer 360-Grad-Kamera, wenn ihr auf so einen engen Raum was machen wollt mit Film, da besser arbeiten wie mit jeder anderen. Ja, und wie gesagt, so Fische mit 1,80 Meter, ich hatte jetzt in Deutschland so Fische bis knapp 2 Meter, also alles nur geschätzt, aber ich sehe das ja relativ gut, wenn der auf dem Kajak dann liegt. Und da hatte ich es jetzt zweimal, dass ich den gelöst habe, ja, wollte die Rute hinter mich auf den Stuhl stellen, ja, und dann schlägt der einmal und dann ist der fort. Weil der natürlich Wasserkante liegt, ist klar. Ihr braucht da auch keine Plane auf den Kajak, weil das ja gummiert ist, da passiert da nichts, da ist Wasser, das ist nass, das ist feucht, könnt ihr auch mal schnell draufziehen, den Fisch. Und dann liegt er aber nur auf dieser schmalen, auf diesen schmalen Luftpolster von den Außen, ja, von den Außen, Ventil. Also von den äußeren Rändern vom Kajak, weil der Stuhl ja in der Mitte auf den Hauptpunkt ist. Und wie gesagt, das hatte ich jetzt zweimal, dann schlägt der Fisch und dann ist der weg. Also das ist, wie gesagt, das ist für mich ein Nachteil. Sobald da ein besserer Fisch kommt, müsst ihr irgendwo versuchen, den ans Ufer zu ziehen. Das ist so. Ich habe jetzt auch für YouTube, für denjenigen, der das interessiert, der da auch mehr sehen möchte, einfach mal reinschauen, habe ich euch Filme online gestellt, relativ aktuell. Der eine ist dann noch vom Dezember, wo ich in der, ja, Ende November alleine unterwegs war am Fluss. Also da seht ihr dann auch, wie ich das handhabe. Allein schon mal, um einen Fisch zu präsentieren, dann fahre ich ans Ufer und ziehe den dann quasi direkt ans Ufer beziehungsweise da ins Flachwasser. Das ist für mich, wie gesagt, mittlerweile ein Nachteil bei einem großen Fisch. Ich hoffe, dass ich natürlich jetzt auch mal in den Genuss komme, Fisch der 2,30 aufwärts zu fangen. Hatte ich jetzt noch nicht, aber wie gesagt, so 2 Meter, 1,90 Meter in diesem Bereich, dann müsst ihr ans Ufer fahren. Den könnt ihr auf dem Kajak so gut wie nicht mehr händeln. Das ist halt ein Nachteil. Das ist was anderes wie auf dem Schlauchboot mit 3,20, sollte jeden einleuchten. Da möchte ich aber nochmal auf einen anderen riesen Vorteil eingehen und das ist der Antrieb. Und der Antrieb ist so, wenn ich entspannt trete und ich habe keine Strömung, fahre ich im Durchschnitt zwischen 4 bis 5 km/h. Das ist mein Durchschnitt. Wie gesagt, das ist dann auch mal, wenn ich Wind habe, wenn ich Strömung habe. Ich war jetzt an Gewässern unterwegs, wo ich auch mal 4 km/h Strömung hatte. Da muss ich dann schon ein bisschen reintreten. Und da bin ich dann im Durchschnitt noch 2 km/h gegen die Strömung gefahren. Das sollte man immer so bedenken. Und das ist in vielen Gewässern, auch bei uns, die Schleusen reguliert sind, Neckar, Main, aber auch die Weser, gibt es ganz viele Flüsse, wirklich gut einsetzbar, weil ihr den riesen Vorteil habt, dass ihr mit ganz leichten Trittbewegungen das Kajak manövrieren könnt, halten könnt. Und das fand ich wirklich so krass, gerade in dieser Wintertour. Das hat natürlich wieder ein bisschen gedauert, um sich das selber ranzutasten, wie stelle ich das Echolot ein und so weiter. Aber ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen da auch mal den Nutzen mit an die Hand geben, wie ich das jetzt gemacht habe. Und zwar lasse ich mich quasi rückwärts abtreiben mit dem Kajak, also quasi mit der Strömung, wenn ich es am Fluss genutzt habe oder auch bei Wind, und trete im Prinzip nach vorne und verlangsame dadurch die Drift. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn ich dann Bereiche habe, wo ich wusste, da ist eine Vertiefung, da ist irgendwas Markantes, habe ich gar nicht mehr den Geber gedreht, sondern habe den mir so eingestellt, dass ich quasi abwärts gucke. Und dann stelle ich mir das so ein, dass ich ca. 6 bis 8 Meter nach vorne und nach hinten schaue. Und das ist wirklich sensationell. Ich drehe im Prinzip nicht mehr den Geber, sondern nur noch den Arsch vom Kajak. Und das geht wirklich ganz einfach. Ihr habt rechts die Lenkung. Wie gesagt, dann habe ich auch auf dieser Seite meine Geberstange für das Live-Echolot, wenn ihr das nutzen wolltet. Und dann habe ich quasi immer nur den Hintern links und rechts gedreht und habe dann so gescannt, was in den nächsten 6 bis 8 Metern hinter mir kommt. Und wenn ich dann gesehen habe, da kommt was rein, habe ich einfach nur ganz kurz mal aufgehört mit dem Treten. Dadurch war die Beschleunigung dann, also die Driftgeschwindigkeit vom Kajak höher. Und kurz bevor ich über dem Fisch war, habe ich einfach nur wieder ganz kurz reingetreten und auf einmal stehe ich fast. Und das ist sensationell. Natürlich, wie immer, da ist kein Meister vom Himmel gefallen, muss man ein bisschen probieren. Und da auch gleich der Tipp, wenn ihr sowas machen wollt und ihr habt dann Tiefen so ab 8 Meter, 6 bis 8 Meter, braucht ihr dann schon 300, eher 400 Gramm Blei. Weil die Drift ist dann, ja, wie gesagt, wenn ihr so 3 km/h habt bis 4, braucht ihr mindestens 300 Gramm, um wirklich punktuell den Köder dann an den Fisch zu bringen. Das ist mir aufgefallen. Ich habe dann zum Schluss nur noch mit 400 Gramm gefischt. Also ein Teaser mit 200 Gramm und oben drüber nochmal 200 Gramm. Und glaubt es mir, das juckt die Fische gar nicht. Wenn ich den Köder vors Maul setze, macht das Bumm und dann hängt er da drauf. Also habe da eine sensationelle Fischerei erlebt und bin damit viel flexibler. Auch wenn ich merke, der Fisch geht links oder rechts. Ich drehe da wirklich das Kajak, auf Deutsch gesagt, auf der Stelle. Und mit leichten Trittbewegungen, auch wenn der quasi wieder nach oben schwimmt, schaffe ich es ganz einfach, den hinterher zu fahren. Das geht natürlich nur, wenn der Fisch ab einer gewissen Tiefe steht. Ich habe Fische gefangen, auch auf 3 Meter. Da sehen die natürlich viel größer aus. Das ist auch immer so ein Irrglauben mit dieser Live-Technik. Das geht auch. Aber natürlich, da kann ich nicht so reintreten, weil der Antrieb ja auch eine gewisse Störfrequenz erzeugt, ein gewisses Geräusch. Ihr hört ihn dann auch, wenn ihr richtig reintreten müsst, bei starker Strömung, Wellengang. Und von daher, das geht schon, und gerade wenn die Fische ab 6 Meter, juckt die das gar nicht mehr. Also viel entspannter wie mit jedem E-Motor. Ihr habt die Hände frei. Rechts, wie gesagt, den habt ihr an der Lenkung und dann tretet ihr nur, ihr haltet das Boot auf der Stelle. Ihr fahrt wirklich punktuell mit dem Fisch auch mit. Teilweise war ich selber erschrocken, wenn man dann mal den Blick schweifen lässt über das Echolot, zeigt euch ja alles an, dass ich eine Driftgeschwindigkeit von über 1 km/h habe und fahre dem Fisch die ganze Zeit nur hinterher. Also sensationell, und das ist für mich wirklich auch einer der Hauptgründe, warum ich das nicht mehr zurückgeschickt habe. Und deswegen habe ich damit auch wirklich viel jetzt gemacht im vergangenen Jahr und habe es dann immer gleich gemacht. Als allererstes habe ich mir immer Gewässer rausgesucht, meistens große Tagebauten, Stauseen, wo das Bootsangeln erlaubt ist. Das steht natürlich überall, wenn das verboten ist, ist es hinfällig, logisch. Und dann mache ich es immer gleich. Ich gehe auf Campingplätze. Ich miete mich irgendwo ein, ganz normal, kostet nicht die Welt. Ich habe da Duschen, Sanitäranlagen und miete mir da einen Campingplatz. Also einen ganz normalen Stellplatz fürs Zelt, stelle da mein Zelt auf, baue mir da wirklich alles schön auf. Eine Bodenplane rein, wirklich ein bisschen mit Urlaub, einen Stuhl mit rein, eine Kochecke und so weiter. Und fahre von dem Campingplatz aus entweder direkt an verschiedene Gewässer, die dann in der umliegenden Umgebung sind. teilweise bis zu einer Stunde von dem eigentlichen Campingplatz weg oder der Campingplatz ist unmittelbar am Wasser und ich schiebe von dort aus das Kajak nur rein. Da ist im den, ja, ihr könnt dazu eine Karre bestellen. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil das wirklich so ein, ja, Utensil ist, was wichtig ist, was ich jedem nur raten kann, bestellt euch sowas mit. Aber die Handhabung ist wirklich ein bisschen nervig, gerade das Kajak da wieder drauf zu bekommen. Und jetzt zum Beispiel habe ich ganz aktuell von Railblazer, die haben da neue Modelle rausgebracht, die nicht mehr zusammenklappen. Und von daher, da werde ich euch definitiv noch was als Videoformat fertig machen, wahrscheinlich auch ein Reel oder Short-Content dazu produzieren, weil das ist so ein Punkt gewesen, das hat mich wirklich genervt, weil wenn ihr im Winter unterwegs seid, ihr seid dick eingepackt, ihr habt eine Unterwäsche an, ihr habt da oben drüber eine Funktionskleidung nochmal und so weiter und natürlich braucht ihr was Stiefel, also definitiv Stiefel, weil ihr ja eine ihr seid immer im Wasser. Also ihr könnt da natürlich im Sommer reichen Badelatschen, aber ohne Latschen geht's nicht, weil halt diese Pedale, ja, die haben wie so Spikes, dass ihr nicht da abrutscht. Und von daher könnt ihr nicht barfüßig treten. Also selbst im Sommer, ihr braucht immer diese Gummilatschen an. Das ist natürlich dann viel entspannter. Aber bei so kälteren Wassertemperaturen, wie gesagt, ihr seid dick eingepackt. Und wenn ihr gefischt habt und ihr fahrt ans Ufer, macht ihr diesen Antrieb raus, ihr macht den quasi vom Kajak hoch und dann könnt ihr bis ans Ufer fahren. Ihr braucht aber eine gewisse Gewässertiefe, um das Kajak, wenn ihr das rausziehen wollt, wieder auf das Kajak zu bekommen. Und da ist wirklich, das ist bisher nervig gewesen, ohne Ende. Erstens mal müsst ihr euch komplett obenrum erstmal ausziehen, weil ihr unter Wasser ja hantieren müsst mit den Armen. Also definitiv bis zu den Ellenbogen. Und dann habt ihr den Nachteil, dass das Ding immer wieder zusammenklappt. Also ihr könnt das nicht einfach so draufschieben. Das war wirklich, das hat mich mehr wie ein graues Haar gekostet. Das ist so ein Punkt, da bin ich jetzt mal gespannt. Diese neue Karre, die ich bekommen habe, die klappt nicht mehr zusammen. Ob das jetzt besser geht, schauen wir mal. Die wird wahrscheinlich wieder andere Nachteile haben. Aber das ist so ein Punkt, da kann man sich wahrscheinlich selber behelfen mit so Stangen, ähnlich von so einem Zeltsystem, was ihr so aufspannen könnt. Könnt ihr vielleicht mir so ein bisschen folgen, auch wenn es im Podcast natürlich schwerer zu erklären ist, wie im Videoformat. Aber das ist so ein Punkt, das hat mich wirklich genervt, das Kajak dann abends schnell auf diese Karre wieder zu bekommen und rauszuschieben. Denn wenn das einmal auf der Karre ist, ist das wirklich super. Also ihr könnt damit auch große Strecken fahren. Ich bin von einem Campingplatz aus jeden Tag so 400 Meter erstmal ans Wasser gefahren und das ging super. Da war dann eine schöne asphaltierte Rampe, aber eben wo bis zu dem Punkt, wo ich an meinem Zelt war, das waren gut und gern 400 Meter, aber entspannt, ohne dass ich da fix und fertig war. Und der einzigste Nachteil war wirklich abends nach der Fischerei das Kajak auf diese Karre wieder zu bekommen. Dann dreht die sich weg, dann ist man zu flach, dann klappt die zusammen, dann muss man wieder auf die andere Seite laufen, weil man das Spannband, das sind links und rechts Bänder, was man dann quasi über das Kajak legt, so ähnlich wie ein Spanngurt und zerrt das dann fest. Das ist wirklich ein bisschen Katastrophe gewesen. Wie gesagt, ich werde euch berichten von dieser neuen Karre, die es da jetzt gibt, weil ich denke, diesen Punkt werden alle Nutzer von einem Kajak, die das in einer ähnlichen Form und Weise genutzt haben wie ich, auch kritisiert haben. Und deswegen wird es auch dieses Produkt jetzt geben. Und das ist dann auch egal, ob es ein aufblasbares Kajak ist oder Festrumpf. Das auf so eine Karre zu bekommen alleine kann wirklich ein Nerven rauben. Ja, und dann habe ich nochmal ganz kurz zu meinem Aufbau, wie ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe mir einen Akku geholt, weil ich das Kajak hauptsächlich genutzt habe für die Live-Fischerei, gerade für so große Tagebauten, was ich euch erzählt hatte. Und da ist das natürlich prädestiniert. Wir haben dort sehr häufig Freiwasserfische, die irgendwo in der Gewässersäule leben, gerade bei wärmeren Wassertemperaturen, wenn eine Sprungschicht entsteht. Und dann habe ich mir dazu einen 80 Ampere Akku geholt, der zwei Ausgänge hat. Einmal quasi für das Echolot, einmal für den Geber. Und dann habe ich rechts, wenn ich auf dem Kajak sitze, gesehen, rechter Hand meine Geberstange und die Lenkung. Und linker Hand habe ich mir das Echolot montiert. Ja, und dann habe ich unter dem Sitz einen 80 Ampere Akku, bin damit super zufrieden, bin damit mehr wie 5 Tage am Stück hingekommen. Also auch wirklich top, kann ich jedem nur empfehlen. Dann habe ich direkt hinter meinem Stuhl einen Bootsorganizer. In diesem Bootsorganizer habe ich mit Magneten einen ganz normalen Handschuh. Also diese Handschuhe sind eigentlich fürs Hechtfischen gedacht. Die meisten von euch werden die kennen. Aber sind halt mit Magneten, kann ich schnell zugreifen. Und dann habe ich in diesem Bootsorganizer links und rechts einmal eine Schere und einmal eine große Lösezange. Und dann habe ich hinten dran einen Tackle-Container stehen. Und da drinne habe ich meistens, ja, je nach Punkt, wo ich halt unterwegs war, Ersatzkleidung dabei gehabt, nochmal was zu trinken, so ein bisschen Kleinteile, was ich halt so gebraucht habe für mich, also sprich eine Sonnencreme, sowas, ja, nochmal wie gesagt ein bisschen Ersatzkleidung, falls ich da was brauche, ein T-Shirt und so weiter. Und das ist dann hinten drauf quasi gewesen. Immer hier nochmal der Hinweis, das sind extra Spanngummis im Lieferumfang so oder so schon dabei, die sind schon gespannt, macht alles fest. Allein schon, wenn ihr das mit dem Trailer dann mal fahrt, das verrutscht euch, das fällt runter oder auch bei Wellengang, wenn ihr einen Fisch reinzieht und so weiter, sichert das, das sind extra diese Bänder dran und dann ist das bombenfest und verrutscht nicht und ihr habt immer alles in einem Griff. Denn wenn ich einen Fisch habe, ist bei mir, wie gesagt, der kleine Bootsorganizer direkt hinter meinem Stuhl und ich kann einfach nur mit links hinter mich greifen und habe sofort die Lösezange in der Hand und kann so den Haken, zum Beispiel wenn ich den Fisch mit rechts gegriffen habe, mit links super schnell lösen. Gerade so bei kleineren Fischen, die mittlere Größe, die dann noch so quirlig sind, die sich so drehen und so, ist das wirklich super angenehm. Von daher hat alles seinen festen Platz. Dann habe ich quasi vor mir vor dem eigentlichen Antrieb immer meine Fotokiste. Gibt es auch mittlerweile von vielen Herstellern, kennt ihr alle. Und davor habe ich nochmal so einen kleinen Bootsorganizer, wo Kleinteile drin sind. Spinnköder, Vorfachmaterialien, Haken, Bleie und so weiter und noch was zu trinken. Und das war's. Mehr habe ich da nicht dabei. Das baue ich mir meistens fest dann schon drauf, gerade wenn ich auf dem Campingplatz bin, wo ich das Wasser in unmittelbarer Nähe habe. Ansonsten, wie gesagt, so habe ich es jetzt immer gemacht, war da auch an verschiedensten Gewässertypen unterwegs, vom Fluss, Kleinsee, große Stauseen war ich an verschiedenen Revieren und überall, das ist für mich ein riesen Vorteil. Ich kann abends in Ruhe kochen, kann dann ein paar Stunden pennen und gehe dann wieder motiviert angeln. Immer ein paar Stunden, bin dann meistens ans Ufer gefahren und das ist wirklich für mich die große Freiheit gewesen. Also muss ich sagen, hat mich absolut abgeholt, allein schon alleine mal auf dem Gewässer zu sein mit mehreren tausend Hektar, wenn abends die Sonne untergeht, in völliger Stille, Handy aus, vorne in der Fotokiste verstaut, damit man im Notfall wirklich Hilfe holen kann. Aber ansonsten alles aus, nur das Echolot eventuell da im Blick. Aber ansonsten diese Stille allein, das ist was ganz anderes. Und ich bin ja nun wirklich seit vielen Jahren unterwegs und immer mit Leuten. Ja, das hat mich absolut überzeugt. Und dann auch abends, das ist dann wie so ein Ritual, das Auf- und Abbauen gehört dazu. Und ich bin dann nicht schneller oder langsamer, wie als wenn ich früher mein Boot auf den Trailer gezogen habe, ich das verzottert habe und so, habe ich genauso lang gebraucht. Und das, wie gesagt, ist für mich definitiv ein Angeln, was ich viel häufiger definitiv machen werde. Ich möchte mir selber jetzt auf die Fahne schreiben, oder das habe ich natürlich schon, einen Fisch der 100 Kilo Klasse da zu fangen. Auch wenn das in dem Moment, wo er draufhängt, guckt man dann schon immer, wo kann ich ans Ufer, wo komme ich raus. Ja, das sind alles so Punkte, die muss man da ein bisschen im Auge behalten, aber ihr wisst, wie das ist. Umso öfter man was macht, umso mehr wächst man dann damit auch zusammen. Und mittlerweile hat alles seinen festen Griff, seinen festen Sitz bei mir auf dem Kajak, so dass ich nicht suchen muss und dass ich aber weiß, ich habe alles dabei. Das ist so dieser Punkt, wie gesagt, dass ich jetzt schon weiß, dass ich das viel häufiger machen werde, weil ich das so viele Gewässer habe, die mir da sofort in den Sinn kommen, die sich absolut anbieten. Ja, und das ist dieses ganz große Thema erstmal gewesen zu diesem Kajakangeln. Natürlich könnt ihr das nicht nur für das Live-Angeln einsetzen, sondern auch für sehr flache Gewässerpassagen, für das, was uns jetzt in den kommenden Monaten dann bevorsteht, wenn die Fische in die Laichzeit gehen und gehen wirklich in die Uferregion rein. Da könnt ihr dann natürlich auch wirklich in flache Gewässerpassagen den Vorteil ausspielen und könnt da reinrudern. Also wirklich mal auf einem halben Meter Wassertiefe in Grauzonen rein und so weiter und können dann das dort effektiv abfischen, weil das sind dann auch so Punkte, da kommt ihr auch mit einem Verbrenner bzw. mit einem E-Motor auch nicht hin. Und glaubt es mir, mehr wie einmal kenne ich das selber, dass die Fische, da gibt es viele Gewässerzonen, da müsst ihr natürlich das Gewässer haben, ganz klar, wo die Fische kurz vor der Laichzeit in extrem flachem Wasser nachts zu finden sind, einen halben Meter Wassertiefe und so. Und da kann das Kajak auch seine Vorteile ausspielen. Und natürlich immer wieder, in meinen Augen, eines der größten Vorteile sind tiefe Tagebauten, Stauseen, Naturseen, die wirklich so 6 Meter abwärts haben, Wassertiefe. Da ist das in meinen Augen der größte Vorteil. Ihr könnt Fische, wie gesagt, ganz einfach verfolgen. Wenn ihr das über die Live-Technik nutzen solltet, können die wirklich anparken, ohne groß da Krach zu machen. Ich habe Fische gehabt, wo ich über eine Stunde dran war, ehe der dann wirklich gebissen hat. Der ist hochgekommen, runter. Und das ist dann wirklich, ja, Crime Time. Also das hat so einen Spaß gemacht. Da ist mal wie in so einem Fieber drinne. Aber auch dieses nächtliche in so Flachwasser sich reintreiben lassen und dann stehend auf dem Kajak, nur mit dem Paddel in der Hand, mit leichten Paddelbewegungen, sich da ja vor so leise durchzupöschen und dann auch mal mit der Spinnrute in so Krautlücken und so reinzuwerfen. Also absolut gut nutzbar, aber natürlich dann anders wie eben bei sehr tiefem Wasser. Ja, ich hoffe, ich habe für den einen oder anderen von euch einige Infos zu diesen Kajakfischen gehabt. Und mein Vorteil, beziehungsweise hatte ich euch das schon am Eingang gesagt, dass ich das ausprobieren konnte. Es wäre auch gut möglich gewesen, dass das gar nichts für mich gewesen wäre. Aber wie gesagt, gerade in Deutschland, ihr braucht keinen Köderfisch mehr. Das ist alles an ACTA gelegt und ihr werdet besser fangen wie jeder Ansitzangler. Definitiv. Und ihr habt eben die Gewässer dafür. Also unzählige Gewässer, die mir hier einfallen. Schaut da einfach mal bei Google Maps. Ihr werdet überrascht sein, wie viele große Stauseen es gibt, wo die Bootsnutzung erlaubt ist, wo es einen Campingplatz gibt, die tiefes Wasser haben und wo es vom Ufer so gut wie nicht möglich ist, um an die dran zu kommen. Und Wurm ist definitiv, das habe ich jetzt mehr wie einmal probiert, ein besserer Köder bei dieser Fischerei wie ein Köderfisch. Und von daher, das denke ich, wird für viele interessant sein. Natürlich, derjenige, der Wallerangeln so sieht, ohne großen Aufwand, der hat davon nichts. Der nur schnell ans Gewässer fährt und ja, einen Stuhl raus und da 2 Ruten reinwirft und will nach einer Stunde wieder weg sein. Dafür ist es sicherlich nichts. Aber für viele Angler, die so große Seen in der unmittelbaren Nähe haben, die ein bisschen kennen, glaube ich, ist das wirklich im Gegensatz zum Schlauchboot ein Riesenvorteil, sowas. Und von daher mein Rat, wenn ihr alles zusammenkauft, seid ihr irgendwo, also mit Echolot jetzt gesprochen, zwischen 4.000 bis 5.000 Euro, also Kajak ungefähr 1,5, Akku nochmal, Echolot mit Geber, Geberstange, plus minus zwischen 4.500 bis 5.000 Euro, neu. Und ihr seid aber in dem Moment flexibel und könnt so viele verschiedene Gewässer machen und dann auch unabhängig natürlich von der Fischart. Also auch natürlich zum Raubfischangeln, Zander, Hecht, Barsch, wie auch immer. Ich habe es natürlich nur zum Wels genommen. Ich habe unwahrscheinlich viele Zander und große Hechte da auch gesehen. Habe ich nie angehangelt, bin da gleich weitergefahren, weil das nicht mein Ziel ist. Aber das sind alles so Punkte und da, wie gesagt, gibt es ganz viele Gewässer, wo das wirklich sinnvoll nutzbar ist. Und die andere Seite ist, auch bei diesen Großgewässern war ich jetzt auch unterwegs, mehr wie einmal an ganz großen Stauseen. Da bringt euch das nichts, wenn ihr 100 PS am Heck habt und ballert dann am Tag 50 Kilometer da hoch und runter. Dann macht es lieber so. Fahrt auf den Campingplatz und nehmt euch jeden Tag ein gewisses Gewässergebiet vor. Und das ist dann viel effektiver, weil ihr das wirklich abscannt, egal ob jetzt durchs Echolot oder wirklich nur durch Suchen beim Fahren mit der Spinnrute und so weiter, ihr fischt das viel effektiver ab, wie als wenn ihr dieses Spot-Hopping macht. Und dann ist mein Plan dann ganz einfach, ich nehme mir jeden Tag ein anderes Gewässerstück vor, meistens so 3 Tage, und dann habe ich mir relativ schnell viel angeguckt und baue dann quasi das Kajak ab, gehe auf den Campingplatz, esse was, schlaf, stehe früh auf, fahre an den nächsten Spot mit dem Auto und schiebe das Kajak dort irgendwo ins Wasser. Und da reicht eine Wiese, da reicht auch ein Steilufer, kriege ich überall ins Wasser und nehme mir dort eben die nächsten, für mich waren es immer so 5 bis 8 Kilometer effektiv Gewässerstück vor. Und das ist viel. Und da seid ihr den ganzen Tag definitiv gut dabei und habt einen sehr, sehr guten Einblick dann, was in diesem Gewässerstück da aktuell los ist, wo was geht, wo was nicht. Und von daher sehe ich definitiv auch dieses Argument, jetzt mit einem großen Boot große Strecken zu machen, überhaupt nicht mehr gegeben. Einzigster Nachteil wirklich, wie jetzt beim Can de Fiume, wo ihr eine starke Strömung habt, wo ihr diese Plätze braucht, zum Beispiel bei diesen Live-Angeln, da ist das dann nichts. Ihr könnt dann nicht mal schnell 5 Kilometer zur nächsten Brücke fahren, weil ihr braucht dann 3 Stunden, um wieder oben anzukommen. Ihr kommt auch gegen eine starke Strömung an, habe ich euch schon erzählt, aber dann braucht das natürlich Zeit, weil wenn ich eben 4-5 km Strömungsgeschwindigkeit habe und fahre halt nur 2 km, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange ich dann brauche, um mal schnell 5 Kilometer zu fahren. Also von daher, da ist das nichts, aber für so langsam fließende Flüsse wie Neckar, der Main, aber auch die Weser zum Beispiel und gerade diese vielen großen Tagebauten, Stauseen, absolut definitiv vom Vorteil im Gegensatz zu großen Modellen. Boote, Schlauchboote, wie auch immer. Gut, für alle, die da noch Fragen haben, die mehr Infos wollen, schaut gerne mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Da habe ich euch den ein oder anderen Film schon hochgeladen. Langzeittest mit dem Tasker-Kajak, aber auch mit dem aufblasbaren Kajak am Fluss im Winter unterwegs. Da sind sicherlich nochmal der ein oder andere Tipp dabei. Und ansonsten werde ich euch dazu auch regelmäßig noch Content dazu auf meinem Kanal präsentieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen entspannten Start ins neue Jahr. Bereitet euch gut auf die neue Angelsaison vor, das mache ich auch. Um dann voll motiviert zu starten, wenn endlich mal hier der Starkwinter vorbei ist. Ist ja mittlerweile Dauerfrost mit viel Schnee bei uns. Von daher, ich lasse die Füße auf der Couch und werde dann erst im Februar starten. Ich wünsche euch alles Gute und falls ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt mir am besten über Instagram. Und ansonsten euch alles Gute und wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Euer Benny. Ciao.